Ihr hört Cheers, der Wein-Podcast mit Lou.
Ich freue mich richtig auf heute.
Ja.
Wir fahren ja privat nicht gemeinsam in Urlaub, aber dann so Tage wie heute ist es, als ob wir gemeinsam in den Urlaub fahren.
Das sollten wir mal ändern.
Als du mir gesagt hast, dass wir über Argentinien sprechen, habe ich wie ein Verrückter gegoogelt und habe, guck mal hier, ich habe sie mitgebracht.
Das sieht ja aus wie
Bilder rausgesucht.
Die KI.
Sieht aus wie KI.
Oder?
Hab ich auch gedacht. Aber ich glaube, das ist echt.
Ja, das ist wirklich echt.
Also man weiß es heutzutage nicht
mehr. Ich
war
leider noch nie da.
Guck mal.
Ich wollte
und da gibt es Gletscher, ne? Gibt es kilometerlange
ein
Gletscher.
Land der Extreme.
Argentinien ist so unfassbar interessant und schön. Und ich habe mir schon so lange vorgenommen, dahin zu fahren. Und dann habe ich gedacht, okay, du verreist heute mit Lou nach Argentinien. Die war 100% schon mal da.
Nee, leider nicht. Ich wollte so 2010, 2011, 2012, da war das so mein größter Wunsch, mal in Patagonien campen zu gehen. Habe ich aber nicht geschafft. Aber ich muss unbedingt mal hin, weil die Weine sind natürlich auch eine Reise wert. Und das vor Ort zu verkosten, ist immer ein bisschen spannender als hier. Ne?
Der Wein der Woche.
Apropos, da nehmen wir unser Fläschchen der Woche, ne, heute?
Ja, passend, also thematisch ausgesucht.
Das ist griechischer Wein.
Ja, da habe ich mich vergriffen. Ich wollte eigentlich Argentinien mitnehmen, aber jetzt sprechen wir halt über Griechenland.
Echt, hast du einen Kühlschrank und hast die falsche Flasche gegriffen?
Jupp, falsch gezogen.
Na gut.
Aber machen wir heute halt einfach mal Grekikos Imiglikos. Ja, wir haben Rotwein aus Griechenland heute.
Ja, improvisier mal, Lou.
Gib mir mal dein Gläschen.
Ja, bitte.
Dein Gläschen, was ist denn hier los? Gläschen. So.
Aha.
Ich wollte mich an dieser Stelle auch nochmal, du kannst ja mal weiter riechen, nochmal bedanken, weil ich in der letzten Zeit verhältnismäßig viele Nachrichten aus der Community bekomme.
Mhm.
Und viele sagen, dass sie uns so gerne zuhören. Und
wirklich?
Dass unsere Stimmchen so angenehm sind. Mhm. Und dass es so, weiß ich nicht, angenehme Folgen sind. Fand ich sehr süß. Wollte ich dir auch nochmal gesagt haben.
Vielen Dank.
Ich wollte das eigentlich also auf WhatsApp weiterleiten, habe ich natürlich vergessen.
Ja, WhatsApp bist du ja nicht so die,
nee, ist nicht so meine
die Queen.
Ja.
Nur in Office-Zeiten.
Also an dieser Stelle vielen Dank für euer Feedback. Wir lesen das immer sehr gerne und ich freue mich darüber wirklich immer sehr.
Fragen könnt ihr auch stellen. Wir haben eine E-Mail-Adresse cheers@edeka.de oder wie Lou gesagt hat, entweder über Insta oder bei Spotify könnt ihr auch zum Beispiel mal die eine oder andere Frage oder einen Kommentar loswerden. Sag mal, das riecht unheimlich lieblich, was du da eingegossen hast.
Ja, also auf dem Etikett steht, also das ist der Name, Grekikos, also für alle, die griechische Wurzeln haben, es tut mir unfassbar leid. Und dann steht drauf, Imiglikos.
Imiglikos.
So, und Imiglikos ist das griechische Wort für halbsüß. Ja, also man könnte jetzt sagen halbtrocken. Tatsächlich ist es aber so, dass Weine, auf deren Etikett Imiglikos steht, geschmacklich eher lieblich einzuordnen sind. Das ist schon jetzt eher, das ist ein lieblicher Rotwein aus Griechenland.
Also hat meine Nase voll ins Schwarze getroffen.
Es ist süß. Es ist lieblich.
Ja.
Hat auch Säure, hat diese Beerenaromatik. Also wenn man sowas mag, go for it. Das ist mit Sicherheit ganz interessant, vielleicht auch zu der doch oft würzigen griechischen Küche.
Oder für meine Schwiegermutter.
Oder für deine Schwiegermutter.
Und jetzt müssen wir von Griechenland nach Argentinien rüber.
Ja, wir haben gerade schon überlegt, welche Gemeinsamkeiten haben wir denn? Berge, Wasser.
Wirtschaftskrisen.
Wirtschaftskrisen, ja.
Ich habe einen Freund, der hat Familie dort. Der ist so ein, irgendwie ist er halb Argentinier.
Und, irgendwie.
Ja, also ist da nicht geboren, aber er hat, glaube ich, einen Bruder und einen Onkel, die aus Argentinien kommen, die ihn auch oft besucht haben. Das ist ein älterer Freund.
Mhm.
Und wir haben auch immer öfter argentinischen Wein gemeinsam getrunken.
Wo lebt der in Argentinien, weißt viel, du?
Nee, der lebt hier.
Ach so, ich dachte, der, okay.
Nee, und die Familie lebt da oder Teile der Familie leben da. Und deswegen habe ich immer so ein bisschen Bezug gehabt und er hat mich halt, wie wir eben über die Fotos gesprochen haben, er hat mir immer den Reiz des Landes erklärt, nebst den ganzen, ja, in Anführungsstrichen Wirtschaftskrisen und den ganzen wirklich harten Fakten. Und ich wollte immer dahin, weil ich ja auch Spanisch spreche. Und ich bin aber nie, ich habe es nie gemacht.
Ich weiß gar nicht, wie lange fliegt man denn dahin?
Was schätzt du?
Ich hätte jetzt gesagt, so zwischen 14, 16 Stunden.
Verdammt gut geschätzt, ne? Also so Frankfurt nach Buenos Aires, so die Hauptverbindung, 13 bis 14 Stunden.
Ja.
Aber kann natürlich dann auch mit Zwischenstopps und
naja,
15
eben,
bis 20 dauern.
Naja.
Aber ist kein, also Katzensprung, wie man so schön sagt. Aber ich glaube, wir haben ja eben die Fotos schon angeguckt, das lohnt sich extrem. Eine Reise in die Heimat des Tangos, ne?
Also es ist auf jeden Fall ein sehr langes und schmales Land entlang der südlichen Spitze Südamerikas. Und es ist definitiv auch ein Land, wie Jonas gerade schon angesprochen hat, der geografischen Extreme. Also auf der einen Seite, man hat diese schneebedeckten Gipfel der Anden bis zu diesen weiten Ebenen der Pampa.
Was und ja dem Weinanbau total...
Richtig,
in die Karten spielen müsste.
Und da kommen wir gleich noch kurz auch drauf zu sprechen. Und die Weinanbaugebiete, die befinden sich hauptsächlich im Westen des Landes, also entlang der Anden. Das sieht man auch, wenn man das googelt, ne, dann hat man so diese klassischen Bilder. Man hat vorne die Weinberge, die Rebzeilen und im Hintergrund ragen so diese imposanten Gipfel hervor, diese schneebedeckten. Das ist schon echt spektakulär. Also das könnte auch fast... So, wenn man in Teile der Schweiz fährt, ne, so im Tessin hat man das auch ganz oft, dass hinten so diese schneebedeckten Gipfel sind und vorne dieses seltsam mediterrane Bild schon fast, also dieses alpin-mediterrane. Und die bekannteste Region ist mit Abstand Mendoza, das habt ihr bestimmt auch schon mal irgendwo auf dem Etikettchen gelesen. Und diese einzigartige geografische Lage des Landes sorgt einfach für ein Klima, das tatsächlich wie gemacht ist für den Weinbau. Also man hat hohe Temperaturschwankungen zwischen Tag und Nacht. Man hat diese enorme Höhe der Weinberge. Also man hat tagsüber warme Stunden, abends kühlt es halt eben deutlich ab, beziehungsweise in den Nachtstunden. Und das sorgt halt einfach für eine langsame und vor allen Dingen auch gleichmäßige Reifung der Trauben beziehungsweise Beeren. Und das führt wiederum zu einer ausgezeichneten Entwicklung der Beereninhaltsstoffe und insbesondere für eine doch sehr prägnante und gut entwickelte Säurestruktur, weil man würde ja normalerweise annehmen, ja irgendwie, ne, also Argentinien, warm, marmeladige, irgendwie dicke, fette Weine und genau das Gegenteil ist der Fall und das hat mich auch schon immer fasziniert an den Weinen, die aus Argentinien kommen. Sie haben doch in der Regel eigentlich einfach immer so eine gewisse Frische und so eine Sexiness, kann man nicht anders sagen. Und das sind halt einfach Weine, die dort produziert werden im Cool-Climate-Stil. Ja.
Cool, wenn du so erzählst, kriegt man gleich wieder Lust, muss ich ehrlich sagen. Ja, lass uns darüber sprechen, welche Weine dort angebaut werden. Ich habe Argentinien immer in Erinnerung. Argentinien macht viel Wein, aber macht nicht immer den besten Wein. Oder kann man das nicht stehen lassen?
Also vielleicht ordne ich das erstmal größentechnisch ein, dass man das vielleicht auch mal, also es ist ungefähr doppelt so groß von den Hektaren wie Deutschland. Mhm. Also das heißt, wir haben ungefähr 200.000 Hektar.
Wow.
Und damit ist Argentinien der größte Weinproduzent Südamerikas und der siebtgrößte weltweit. Also das ist jetzt Stand 2022. Und du hast schon recht, also früher war es durchaus eher so ein bisschen mehr Masse statt Klasse. Und das hat sich aber in den letzten Jahrzehnten einfach sehr stark gewandelt. Also man hat jetzt eher Weingüter, die sich sehr stark auf eine sehr, sehr gute Qualität konzentrieren und halt eben auch auf eine internationale Anerkennung. Also das ist schon, das hat man aber schon 2012 gemerkt. Also wirklich, das war in den letzten Jahrzehnten. Also die ersten Pro-Weinmessen, die ich mitgemacht habe, da habe ich ganz viele Seminare belegt mit Malbec. Also das ist eigentlich so die Nationaltraube des Landes und da gab es sehr, sehr viele Verkostungen dazu und das hat mich schon, ich fand das schon toll. Ja.
Was sind denn die wichtigsten Anbaugebiete? Also wenn wir jetzt mal unsere Reise beginnen durch dieses wunderbare Argentina. Kennst du die noch? Don't cry for me, Argentina.
Ja, natürlich. Also Mendoza ist das Herzstück der argentinischen Weinproduktion. Das hatte ich ja eben schon einmal ganz kurz angeschnitten und beherbergt etwa 75% der gesamten Rebfläche des Landes. Also Mendoza, das ist eigentlich so das Aushängeschild. Und ja, Mendoza profitiert einfach von einem fast perfekten Weinbauklima. Wenig Niederschlag, viele Sonnenstunden, ja, also kühle Nächte dann wiederum. Und einfach diese direkte Nähe zu den Anden, das ist eigentlich das, was Mendoza so einzigartig macht.
Das ist, glaube ich, das Geheimnis, ne? Ja. Dass du viel Sonne hast, aber die Nächte einfach dann runterkühlen.
Genau.
Dann brauchst du auch nicht so viel Wasser.
Richtig.
Als Rebe. Also wenn ich jetzt eine Rebe wäre.
Wenn du jetzt eine Rebe wärst.
Genau, dann würde ich sagen, klar, tagsüber scheint die Sonne, ne?
Ja.
Und wenn es nachts schön kühl ist, kann ich gut schlafen.
Genau.
Ja.
Das ist halt, und das bewahrt halt eben auch die Säurestruktur und generell führt halt einfach zu einer guten Entwicklung der Beereninhaltsstoffe. Und das Mendoza gehört eigentlich zur Weinanbauregion, also diesen größeren Teil Cuyo. Und Cuyo ist unterteilt in Valle de Uco, kennst du vielleicht, Maipú. Das sind alles so Regionen mit Mendoza, die in diesem Cuyo liegen und die halt eben alle bekannt sind für hochwertige Rotweine aus der Rebsorte Malbec. Und dann gibt es San Juan, Das liegt nördlich von Mendoza und das ist die zweitgrößte Weinregion Argentiniens. Und das Klima hier ist deutlich wärmer, es ist noch eine Spur trockener und ist eher bekannt für durchaus, kann man sich ja denken, trockener, noch ein bisschen wärmer, kraftvolle, sehr vollmundige Weine. Und San Juan ist darüber hinaus auch bekannt für die Produktion von Syrah. Also nicht nur Malbec, sondern auch Syrah. Dann auch für die weiße Rebsorte Viognier. Aber auch für Bonada, das ist so eine autochthone argentinische Rebsorte. Und außerdem experimentiert die Region immer mehr mit Weißwein. Und oft sind es halt eben Weißweine, die sehr aromatisch sind, ein bisschen mehr in dieses Ausladendere gehen, was man vielleicht mal zum Beispiel auch von der weißen Rebsorte Torontes kennt. Und dann gibt es doch das La Rioja.
La Rioja.
Das ist die älteste Weinregion Argentiniens. Ja. Und die ist wiederum, das hatte ich ja gerade angesprochen, für ihren Torontes berühmt. Und das ist halt eben eine weiße Rebsorte, aus der sehr aromatische, ja schon fast blumige Weine entstehen.
Ich glaube, Rioja ist so im Norden, ne? Nordwesten. Und, und da, glaube ich, gibt es viele Berge, wenn ich mich erinnere.
Ja, genau, weil das Klima in Rioja, das ist sehr vielfältig. Also man hat wärmere Täler, man hat aber auch eben diese extrem kühlen Höhenlagen. Mhm. Ja, und da ist natürlich dann wieder prädestiniert für den Anbau von Weißwein.
Aus La Rioja geht es jetzt
nach Salta, liegt im Nordwesten des Landes.
Aha, und ist also sehr, sehr in der Nähe von La Rioja.
Ja, und ist bekannt für die höchstgelegenen Weinberge der Welt. Also wir sprechen jetzt hier wirklich so von Weinbergen, die bis zu 3000 Meter über dem Meeresspiegel reichen.
Das ist crazy.
Und es ist auch so, dass Argentinien mit die höchsten Weinberge der Welt hat. Also die liegen dann alle so im Durchschnitt auf Höhenmetern von bis zu 1500 Metern über dem Meeresspiegel.
Abgefahren, wie man sowas dann bewirtschaftet, ne? Ist ja auch eine ganz andere Anstrengung. Also ich meine, wenn man mal im Urlaub ist und so hoch steht auf 3000 oder schon auf 2,5 oder 2, ich finde, die Luft ist ja eine ganz andere. Ne? Kennt man vielleicht der ein oder andere Kletterer oder wenn man wandert oder wenn man Ski fährt, kennt man das ja auch. Die Luft wird halt immer dünner. Ne?
Ja, aber das merkt man halt wirklich. Also musst du echt mal machen, so eine umfangreiche Verkostung von Wein aus Argentinien. Das macht echt Spaß. Also wenn man das jetzt geografisch nicht so auf dem Schirm hat, dann ist man doch überrascht, wie frisch und Durst machen die Weine da, also laufen, das ist echt genial.
Und auch wie unterschiedlich, oder? Also genau über diese ganzen Regionen, über die wir gesprochen haben.
Ja, und Salta ist ebenfalls auch für Torontes bekannt, macht ja Sinn, ne? Auch hier wegen den Höhenlagen. Und dann gibt es auch noch Patagonien. Mhm. Patagonien gehört zu den südlichsten Weinregionen der Welt und umfasst die Provinzen Neuquén, halb wird es, glaube ich, ausgesprochen, oder?
Neuquén.
Neuquén und Rio Negro.
Aber Weißwein ist eher prädestiniert für
tatsächlich
Patagonien.
Tatsächlich für Weißweine, ja, aus Chardonnay oder Sauvignon Blanc. Mhm. Also mit knackiger Säure und ja, einfach richtig Grip am Gaumen. Und dann aber wiederum auch für Rebsorten, die eher ein kühleres Klima bevorzugen, wie zum Beispiel Pinot Noir, aber auch Malbec, teilweise auch Merlot. Ja, und die haben einfach wirklich auch hier eine richtig gute frische Eleganz und eine sehr feine Tanninstruktur.
Malbec, wo du es genannt hast, welche Rebsorten werden denn überhaupt in Argentinien angebaut? Lass uns das nochmal ein bisschen einordnen.
Also die Nationaltraube, ne, ist Malbec, steht absolut im Zentrum der argentinischen Weinidentität. Malbec haben wir auch schon mal in irgendeiner Folge drüber gesprochen, kommt ursprünglich aus Frankreich und hat in Argentinien aber, so kann man schon sagen, einfach eine neue Heimat gefunden. Also die höchsten Bestände an Malbec finden wir in Argentinien, nicht in Frankreich. Und stilistisch sind es auch, finde ich, zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich finde, Malbec aus Frankreich ist oft ein bisschen grüner irgendwie, so ein bisschen ruppiger. Malbec aus Argentinien hat auch dieses Sanfte bei gleichzeitiger erfrischender Säurestruktur und einer Tanninstruktur, die für Grip sorgt. Weiß ich meine?
Aber auch also so richtig fruchtig, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Was ist denn typisch so von der Nase für Malbec aus Argentinien?
Also Malbec ist wirklich so, ich weiß jetzt nicht, ob ich dafür irgendwie gehatet werde. Aber ich finde, wenn man so auf Rotweintypen wie Primitivo steht und man denkt sich mal dieses Zuckerschwänzchen hinten weg und dieses fast Marmeladige, ne? Wenn man auf so eine Art von Rotweintypen steht, dann ist man echt gut bedient mit Malbec. Weil es, wie gesagt, eine Säurestruktur hat, aber die Säurestruktur ist nicht aggressiv, sondern sorgt einfach für diesen erfrischenden Effekt. Dann hat man viel Frucht und auch so eine Samtigkeit. Und typisch, um deine Frage zu beantworten, ist wirklich der Geruch nach Zwetschgen, aber nicht überreiften Zwetschgen, sondern einfach frisch geernteten Zwetschgen, nach Brombeere und dann natürlich je nach Ausbau der Weine auch so ein bisschen Vanille, Tabak und auch Kakao. Also da wirklich vielleicht auch nochmal der Tipp, wenn man mal was anderes ausprobieren will, mal Beck, also macht mir auch sehr, sehr viel Spaß.
Ja, das klingt auch nämlich gut. Ja. Nur wenn du es so erzählst.
Mhm. Und dann neben Malbec, Torontes ist mit Abstand die führende weiße Rebsorte Argentiniens. Also besonders, ne, eben angesprochen, in den Höhenlagen des Nordwestens. Und sind einfach sehr aromatische Weine, so floral, lebendige Säure. Und dann gibt es aber halt eben auch noch Cabernet Sauvignon, Syrah und auf jeden Fall auch Merlot.
International.
Pinot Noir, ja, so die internationalen Klassiker, die man halt einfach immer findet und die halt eben in Argentinien auch oft Teil eines Blends sind, ja.
Also. Wir merken uns jetzt schon mal, wir fassen ja alles gleich nochmal kompakt für euch zusammen, aber wir merken uns jetzt schon mal, Malbec ist also die argentinische Traube.
Wirklich die Königin des Landes.
Was passt denn essensmäßig am besten zu Malbec?
Also der Klassiker ist halt einfach Rindfleisch.
Klar.
Macht Sinn, ne? Argentina, what grows together, goes together. Wir haben halt natürlich sehr viel Rind und Malbec passt auch einfach extrem gut zu Rindfleisch, dieses klassische Asado, ne? Und diese robusten Aromen und die Struktur des Malbecs und dann halt dieses reichhaltige, saftige Fleisch, das ist einfach genial. Das macht wirklich viel Spaß. Es ist wie wenn ich sagen würde Bordeaux und Entrecôte, das ist auch so eine richtig geniale Kombination zum Niederknien und das Gleiche hat man halt eben auch beim Malbec.
Aber du weißt ja, jetzt nimm mich mal als bestes Beispiel. Ja. Ich ernähre mich ja gerade sehr, sehr fleischarm. Mhm. Eigentlich fleischlos, kann man sagen. Gibt es auch vegetarische Möglichkeiten? Ja.
Also ich finde, Malbec passt hervorragend zu Pilzragout. Sehr gut zu so gegrilltem Gemüse. Auch wenn man viel mit Kräutern und Gewürzen arbeitet. Und das sind alles so Sachen, die so diese Fruchtigkeit und gleichzeitig auch die Würze des Weins hervorheben. Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass man stark umami-lastig arbeiten sollte, aber so gegrilltes Gemüse, alles, was vielleicht auch so ein bisschen dieses Raucharomen mitbringt, dieses Pilzragout kann ja auch sehr würzig, schmackhaft sein. Das passt sehr gut dazu.
Dann fassen wir nochmal zusammen. Argentinien hat eine Rebfläche, du hast gesagt, so doppelt so groß
ungefähr wie Deutschland.
Deutschland, ja. Also 220.000 Hektar, hattest du vorhin genannt. Ist siebtgrößter Weinproduzent der Welt.
Genau.
Ja, bekannt für Weine, haben wir jetzt öfter drüber gesprochen, in den letzten Minuten im Cool-Climate-Stil.
Ja, also nicht
so fett.
Genau, also übersetzt nicht fett und marmeladig, wie man es gegebenenfalls erwarten würde, sondern wirklich elegant mit guter Säurestruktur her, einfach durstmachend.
Dann haben wir über Weinregionen gesprochen.
Ja.
Mendoza hast du genannt.
Die
75% decken die ab, der gesamten Produktion. San Juan, ganz in der Nähe, haben wir gesagt, nicht mal 2 Autostunden.
Ja.
La Rioja ist eine wichtige Region, Salta und Patagonien.
Patagonien wiederum nur 2%. Also das kann man sich ganz gut merken.
Befindet sich ganz im Süden.
Richtig.
Ja. Und alle haben so ganz eigene klimatische Bedingungen.
Ja.
Und sind damit dann auch spezialisiert auf bestimmte Rebsorten wiederum.
Ja.
Und darüber haben wir auch gesprochen. Malbec, wie gesagt, ist die Königin der Trauben, der Rebsorten Argentiniens.
Ja, das ist die zentrale Rebsorte Argentiniens. Ja.
Beschrieben hast du es mit samtig und fruchtbetont.
Ja.
Und dann habe ich mir aufgeschrieben, Torontes ist die führende weiße Rebsorte und ist bekannt für aromatische Weine. Ne?
Florale
Weine.
Sehr. Muss man mögen. Hm?
Ja.
Aber nicht so in your face wie Sauvignon Blanc, sondern wirklich ein bisschen subtiler, aber es ist schon floraler, ja, auf jeden Fall.
Ja, und wie kann man kombinieren Sachen essen? Malbec ganz einfach mit argentinischem Rindfleisch, hast du gesagt, insbesondere das bekannte Asado, das ist so die klassische Paarung davon.
Ja, aber halt natürlich, also ne, immer Klammer auf, also ich glaube alles, was auch so ein bisschen diese Raucharomen mit sich bringt, so gegrilltes Gemüse, auch Paprika, das kann alles richtig gut funktionieren mit Malbec. Ja.
Die Frage der Woche.
Ich habe eine schöne HörerInnenfrage rausgesucht, passend zum Thema von Malte aus Hamburg. Der fragt, wie beeinflusst die Höhenlage den Geschmack des argentinischen Malbecs?
Also da haben wir ja eben schon mal intensiver darüber gesprochen, dass Argentinien einfach dieses Land, der Extreme ist und dass wir halt eben eine durchschnittliche Höhe der Weinberge von über 1500 Meter über dem Meeresspiegel haben. Die höchsten gehen sogar bis auf 3000 Meter. Und diese intensive Sonneneinstrahlung, die wir halt eben am Tag haben, führt halt eben zu einer erhöhten Pigmentierung, also der Beerenschale, und gleichzeitig zu einer, und die kühlen Nächte wiederum führen gleichzeitig zu einer sehr guten und gleichmäßigen Entwicklung der Beereninhaltsstoffe. Und das führt halt eben dazu, also diese warmen Tage und diese kühlen Nächte führen halt einfach zu Wein im Cool-Climate-Stil und sorgen halt eben dafür, dass die Säure nicht so schnell veratmet. Ja, also wir haben das jetzt zum Beispiel auch, wenn wir sehr heiße Sommer haben und wir haben schieferreiche Böden zum Beispiel oder auch so Gesteinsmauern und man hat tagsüber schon diese knalle Sonne, dann speichern die Steine die Wärme. Das kennst du ja vielleicht auch, wenn du schon mal über so einen Schieferboden, Schieferboden vorbei gelaufen oder an so einer Schiefermauer vorbei oder Schiefer, wie sagen ja, so vorbeigelaufen bist. Das gibt richtig Wärme ab und das führt natürlich trotzdem dazu, dass die Säure weiter veratmet. Und hier haben wir halt wirklich dieses krasse Gefälle zwischen Hitze und Kälte und das führt halt einfach dazu, dass wir aus Argentinien immer noch Weine haben, die halt eben wirklich bekannt sind für Weine mit einer sehr knackigen und gut entwickelten Säurestruktur.
Ein gutes Gerüst.
Ja, richtig gutes Gerüst.
Tja, und wenn ihr auch Fragen habt, dann meldet uns einfach an cheers@edeka.de oder schreibt was in die Podcast-Kommentare oder ganz einfach bei uns bei Insta. Mhm. Wir sind ja seit neuestem immer montags mit einer neuen Folge am Start.
Montags.
Und wenn ihr nichts verpassen wollt, logisch, dann freuen wir uns über 5 Sterne oder auch ein Abo. Also
ja, oder aktiviert einfach die Glocke und dann verpasst ihr keine Folge mehr.
Exakto. Das ist das Einfachste, ne? So, an dieser Stelle würde ich sagen, freuen wir uns auf nächste Woche.
Ja, man, nehmen wir noch so ein Schlückchen von dem Imiglikos.
Ja, ich möchte jetzt nochmal so mehr Bilder von Argentinien angucken. Guck mal, das hier ist auch cool hier. Dann hast du im Hintergrund die Berge, vorne die Pampa. Ja. Ne? Und so ein Bus, der da durchfährt.
Das hat auch ein bisschen was von Südtirol.
Oder Australien.
Ja, nur so ein paar Kühe.
Nur zu viel Schnee. Ja. Und zu viel Berge.
So.
Cheers.
Imiglikos. Cheers. Bis nächste Woche.
Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.
Es folgt eine Podcast-Empfehlung.
Ich habe gehört, du bist Ernährungswissenschaftler.
Das ist richtig. Und stell dir mal vor, seit über 20 Jahren beschäftige ich mich intensiv mit dem Thema Essen und Trinken und deren Auswirkungen, wie du siehst. Aber eigentlich bin ich mein eigenes Ernährungslabor. Ich habe quasi alle Foodtrends, Diäten, Ernährungsmethoden, so wie alles am eigenen Leib ausprobiert. Quasi alles außer Tiernahrung. Aber keine Sorge, bei mir ist alles leicht verdaulich.
Sehr gut. Was steht denn als erstes auf dem Speiseplan?
Moment, wer bist du eigentlich?
Achso, ich bin Julia und ich weiß ehrlich gesagt nur, dass wir uns jetzt einmal wöchentlich hier in unserem Stammtisch treffen und ein bisschen fachsimpeln werden.
Du bist quasi Salz in der Suppe oder Salzstreuer.
Ist so, könnte man so sagen. Ab jetzt findet ihr jede Woche eine neue Folge von Isso, der Ernährungspodcast mit Achim Sam auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Schickt uns einfach eure Fragen an die isso@edeka.de oder an unsere Instagram- und Facebook-Pages. Wir freuen uns auf euch.